Ich möchte ein Zitat lesen, das von Martin Luther stammt. Das sollte er mal gesagt haben. Und ich meine auch für viele ein bekanntes Zitat. Das heißt da, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt. Aber du kannst es verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. In Bezug auf Versuchungen und anschließend Sünde hat Martin Luther hier in diesem Zitat sehr treffend einiges auf den Punkt gebracht. Und das ist ja auch immer die Kunst der Zitate oder Aussagen, das bildlich darzustellen, so wie er das hier gemacht hat. Dennoch habe ich mir gefragt, und ich denke, wir sollten uns auch die Frage stellen, kann das doch sein, dass wir manchmal so viele Vögel in Bilde gesprochen über unserem Kopf fliegen lassen und die immer wieder beobachten und die vielleicht sogar anlocken, dass wir es irgendwann nicht mehr verhindern können, dass sie nisten. Ich möchte heute über einen Text sprechen, über einen Gedanken sprechen, mit der Frage, wie können wir Versuchungen oder können wir es überhaupt Versuchungen in unserem Leben vorzubeugen. Ich denke, das ist sehr deutlich in der Bibel, dass jeder versucht wird. Wir Menschen, wir werden versucht. Jesus wurde versucht. Wir werden es nicht aus dem Weg gehen können, letztendlich, dass wir versucht werden. Dennoch frage ich mich, können wir etwas tun, um Versuchungen aus dem Weg gehen zu können? Um das vorzubeugen. Und ich möchte hierzu einen Text lesen aus den Evangelien, von dem, wo Jesus in Gethsemane ist. Und ich denke, zumindest durch eine Aussage werden wir es sehr deutlich merken, wo Jesus uns selbst auffordert, etwas zu tun, um nicht in Versuchungen zu geraten. Matthäus Kapitel 26. Ich lese ab Vers 36 bis 46, Matthäus 26. Da kam Jesus mit ihnen an einen Ort, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch her, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Und er ging hin ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbe Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, schlaft nur weiter und ruht. Siehe, die Stunde ist da, dass der Sohn des Menschen die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Diesem Text geht es sehr zentral um das Gebet Jesu in Gethsemane. Ich denke, das ist hier die zentrale Botschaft dieses Textes. Es war keine leichte Nacht für Jesus, aber auch nicht für die Jünger, die Jesus nachfolgten. Jesus stand in einem sehr großen Kampf, in einer sehr schweren Versuchung stand Jesus in dieser Nacht. Es ging um die Rettung der Menschen. Darum ging es hier sehr zentral. Und Jesus wusste, es geht hier um das Eigentliche. Und er wurde sehr stark versucht. Er betete. Er war für uns hier ein sehr großes Vorbild in dieser Versuchung, in dieser schweren Nacht für Jesus. Er blieb wach und er betete. Das ist das, was Jesus hier sehr intensiv getan hat. Er nahm Jünger mit sich. Er brauchte Unterstützung. Er brauchte Hilfe in dieser schweren Nacht, in diesem schweren geistlichen Kampf. Die Jünger schliefen ein. Die Müdigkeit kam über sie und sie waren dieser Nacht nicht unbedingt die größte Hilfe für Jesus. Und in dieser Nacht, wo er die Jünger schlafend begegnete, machte er eine zentrale Aussage in Bezug auf die bestimmte Situation da im Garten Gethsemane. Da sicherlich da, wo die Jünger wach bleiben sollten und doch eingeschlafen sind. Aber darüber hinaus machte Jesus diese Aussage, die uns allen sehr, sehr zentral betrifft. Jesus sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchungen geratet. Wie können wir Versuchungen vorbeugen? Das ist das, was Jesus hier sagt. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchungen geratet. Er sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch, unsere menschliche Natur, meint er hier, sie ist schwach. Im Vaterunser lehrt Jesus uns beten und führe uns nicht in Versuchung. Bewahre uns vor dem Bösen. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchungen fallet. Wir werden in dieser Welt versucht. Aber mein Anliegen heute, und darüber möchte ich mit uns nachdenken, über das, was Jesus hier sagt. Wie können wir das heute in unser Leben anwenden? Dass wir Versuchungen vorbeugen, dass wir etwas tun, damit wir nicht in Versuchungen fallen. Das Erste, was Jesus hier sagt, ist, wachet. Seid wachsam. Die Bibel erwähnt es sehr oft, dass wir wach sein sollen. Sowohl die Evangelien als auch die Briefe, sie ermutigen Christen, sprechen zu Menschen und sagt immer wieder, seid wachsam. Wach zu bleiben ist das Gegenteil vom Schlafen. Und wenn wir es jetzt bildlich vergleichen, so wissen wir, schlafende Menschen, sie bekommen nichts mit, was um ihnen geschieht. Sie haben geschlossene Augen. Sie bekommen das nicht mit, was passiert. Sie sehen nicht die Gefahr, die auf sie zukommt. Ein schlafender Mensch sieht die Gefahr nicht. Und in diesem Sinne sagt Jesus, dass seid wachsam, dass ihr offene Augen habt, um zu sehen, was um euch passiert. Wo liegen Gefahren? Wie können wir uns schützen vor Gefahren, vor Sünde? Und das ist das, wofür Jesus Menschen aufruft und sagt, wir leben in einer Welt, wo wir wachsam sein sollen, damit ihr nicht in Versuchungen fallet. Ich habe mir nachgedacht, welche Gründe nennt die Bibel noch? Warum sollen wir wach sein? Wie kann das uns helfen, nicht in Versuchungen zu kommen? Und da merken wir, die Bibel spricht sehr oft und sehr deutlich darüber, wenn sie über dieses Thema spricht. Die Sünde kommt im Leben nicht von heute auf morgen. Die Bibel spricht davon, die Sünde kommt schleichend im Leben hinein. Deshalb heißt das, werdet wach. Seid wach. Wir werden nicht von heute auf morgen Menschen, die vielleicht Jesus verleugnen und sagen, ich kenne diesen nicht. Wir werden nicht Menschen, die von heute auf morgen Ehebruch begehen oder Mörder werden oder Lügner, Verbrecher. Es kommt sehr schleichend. Die größere Gefahr ist da, dass wir schlafend werden. Es beginnt morgens. Morgens, wenn ich aufstehe und nicht nach dem Herrn frage, ihm nicht danke für den Tag, den er mir schenkt, nicht nach seinem Willen für den Tag frage, nicht um Bewahrung für den Tag bete. Morgens, wenn ich aufstehe und in den Tag gehe, mit meinen Plänen, meinen Gedanken und Gott aus meinem Leben ausschließe, da fängt das an. Da beginnt das. Wenn wir von einem Beispiel lesen aus dem Alten Testament, so sehen wir bei Achan in Josua Kapitel 7. Er hat schwer gesündigt. Er hat etwas getan, was er vielleicht vorher gesagt hätte, das werde ich nie tun. Gott hat gesagt, ihr dürft nichts von dem Gebannten nehmen. Und sicherlich hätte er auch mitstimmen können und sagt, das wird mir nicht passieren. Aber dann lesen wir von seiner Situation, erst er sah das. Und da begann die Versuchung. Er sah das und er hat sich nicht ablenken lassen davon. Er hat sich damit genährt. Er sah diese Silbergroschen und er sah diesen Mantel und er sah das Gold und schaute hin. Und dann heißt das weiter, und dann fing es ihn an zu gelüsten. Das war der nächste Schritt. Wir merken, er hat sich ja an sich noch gar nicht versündigt. Aber es war der nächste Schritt. Und es gelüstete ihn. Und letztendlich lesen wir, und er nahm es. Er hat das getan, wovon Gott gesagt hat, sie sollen es nicht tun. Es ist schwer, im letzten Stadium das zu stoppen. Es wird sehr viel schwerer sein, als wenn er es ganz am Anfang gemacht hätte, wo er es gesehen hat. Wo er sich gleich gesagt hätte, Gott hat gesagt, tu das nicht. Das wäre einfacher gewesen. Wachet, die Sünde kommt schleichend. 1. Petrus 5,8 lesen wir, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er spricht hier auch von Wachen, denn er sagt, der Teufel, er geht her und sucht, wen er verführen kann. Das ist genau das, was Petrus erlebte. In Matthäus lesen wir es nicht, im Lukas-Evangelium, wo wir dieses lesen von das Geschehen im Garten Gethsemane. Da lesen wir kurz davor, sagt Jesus zu den Jüngern, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie der Weizen. Er will euch versuchen, seid wachsam. Und dann gingen sie zum Garten Gethsemane. Und darauf hat Petrus nicht reagiert. Das hat er nicht wahrgenommen, dass der Feind da war und ihn versucht hat. Er hat das verleugnet. Und er hat das nicht wahrgenommen und da begann das. Er hat erstmal nachts geschlafen. Er hat nicht mit Jesus gewacht. Und am kommenden Morgen, als Jesus festgenommen wurde, da war das Größere da, da verleugnete er Jesus. Es fing erstmal an, dass er auf das Wort Jesus nicht achtete, wo er sagte, der Satan geht her und sucht, wen er verschlinge. Und der nächste Schritt war, dass Jesus sagt, wachet, und er schlief. Und der dritte Schritt war, als er gefragt wurde, du bist auch einer? Dann sagt er, nein, ich bin es nicht. Deswegen sagt die Bibel immer wieder, seid wach, damit wir uns auch selbst erkennen. Eigentlich wollte das Petrus auch nicht. Wir meinen oft, wir sind stark. Wir meinen oft, uns kann das nicht passieren. Mir wird das nicht passieren. Petrus sagte zu Jesus, auch wenn alle sich gegen dich wenden werden, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich bin bereit, mit dir zu sterben, sagt Petrus. Er wollte es eigentlich auch nicht. Er hat das nicht vorgehabt. Aber er hat nicht Acht gegeben auf den Werdegang, auf diesen schleichenden Weg, den der Teufel gemacht hat. Und deswegen sagt die Bibel von vornherein, habt offene Augen. Habt offene Augen über euer Leben, über das, was geschieht. Und ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang ein paar Beispiele weitergeben, die uns vielleicht oft betreffen, das vielleicht uns oft dahin verleitet, dass wir in der Gefahr stehen, langsam diesen Weg zu gehen. Denn der Teufel, er sucht, wen er verschlingen kann. Es kann oft unsere eigene Selbstgerechtigkeit sein. Wir sprechen uns selbst da was vor. Wir sagen, ich bin nicht schlecht, ich bin gut. Und wenn alle Christen so wären wie ich, dann würden wir alle gerettet werden. Das ist eine Einbildung des Teufels. Durch unsere guten Werke werden wir nie gerettet werden. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen sein Blut. Dass er uns vergibt, uns neues Leben schenkt. Das ist oft eine Gefahr, die der Teufel in uns hineinpflanzt. Indem wir uns immer selbst überschätzen, uns selbst für gut sehen und vieles aufzählen in unserem Leben, was wir gemacht haben und das Blut Jesu nicht in Anspruch nehmen. Und das ist das Einzige, was uns trägt. Das Einzige, was uns befreit. Denke noch an ein Beispiel. Das sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken, es ist etwas, was wir sagen würden, es ist scheinbar was sehr Unscheinbares. Wen störe ich damit, mit dem, was ich denke? Ich störe ja niemanden. Ich tue damit niemandem etwas Böses an. Und doch ist es das, was uns oft zur Sünde verleitet. Wenn wir unsere Gedanken nicht unter Kontrolle haben. Die Bibel vergleicht unsere Gedanken, den Werdegang der Gedanken, sogar mit dem Sündenfall bei Adam und Eva. Es heißt in 2. Korinther 11, 3, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Ich fürchte, sagte, dass ihr in euren Gedanken es falsch tut. Es ist wichtig, dass wir unsere Gedanken unter Kontrolle halten. Denn gerade in unseren Gedanken können wir sehr oft Menschen hassen, vielleicht verfluchen, Bitterkeit nähren in unseren Gedanken und wir merken es nicht, wie das auf einmal festen Stand in unserem Leben aufnimmt. Dass auf einmal unsere Lebensweise so ist, so wie wir es denken. Und das ist eine große Gefahr, dass wir hier unsere Gedanken immer wieder zu dem Kreuz Jesu bringen. Deswegen sagt die Bibel, seid wach. Ich möchte hier auch noch eine Gefahr nennen, ein Beispiel nennen, was vielleicht eher jüngere Leute betrifft. Sicherlich schließt das niemanden aus. Es betrifft sicherlich allen, aber verstärkt die jüngere Generation. Seid wach, womit du dich ernährst. Womit wir uns ernähren, darüber sollen wir wachen. Es sind oft auch so unscheinbare Dinge. Es ist ja nicht von vornherein Sünde. Es ist ja nicht etwas, was mich jetzt in diesem Augenblick schadet. Aber wir merken nicht, wie unser Leben dadurch geprägt wird. Dadurch, welche Musik ich höre, welche Filme ich mir anschaue, welche Zeitschriften ich mir anschaue, welche Romane ich lese. Es ist etwas, womit wir uns nähern. So stellen wir uns irgendwann das Leben vor. Und so denken wir, es ist richtig. Und Paulus geht so weit, dass er die Christen warnt und er sagt, es ist sogar möglich, dass wir auf einmal leben wie Ungläubige. Und er warnt die davor. In Epheser macht er es und er sagt, ich bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt wie die anderen, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtigen Dingen gerichtet. Er sagt, wandelt nicht so wie die, die Gott nicht kennen. Und das kommt daher, dass wir uns damit ernähren, dass wir es in uns aufnehmen und es nicht merken, dass auf einmal unser Leben sich ganz danach ausrichtet und wir nicht nach dem Herrn, nach dem Wort leben, sondern nach dem, wie wir es hier kennengelernt haben. Kolosser 3,2 heißt, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Darüber sollen wir nachdenken. Ein letztes Beispiel, wo Jesus uns auch aufruft, dass wir uns davor hüten sollen, dass wir wach bleiben sollen. Das sind zwei Gedanken, die in Lukas Kapitel 12 vorkommen. Und zweimal sagt Jesus da, hütet euch. Da sollen wir Acht drauf haben. Wach bleiben. Jesus sagt dann, Vers 1, zuerst, also da wird noch was Zweites folgen. Zuerst hütet euch vor dem Sorgteich der Pharisäer, welche ist die Heuchelei. Es ist oft eine Gefahr. Die Pharisäer waren Menschen, sie haben das sehr ernst genommen im Leben. Sie haben das Alte Testament sehr festgehalten. Sie haben danach versucht zu leben, jede Einzelheit auszuleben. Zum Teil konnten die es auswendig. Aber sie haben das Ziel verfehlt. Sie haben das Vertrauen auf Gott verlernt, nicht mehr geglaubt, sondern nur auf sich geschaut. Sie waren nicht mehr barmherzig gegenüber Menschen. Sie waren nicht wach in dem, welche Richtung sie gingen. Und das ist eine Gefahr. Wir können es gut meinen. Wir halten es vielleicht fest. Und wir versuchen mit ganz vollem Eifer zu kämpfen für irgendeine Wahrheit. Und das ist wirklich eine Wahrheit. Aber gleichzeitig ist das so einseitig, dass wir das andere komplett verlieren. Zum Beispiel wie hier die Barmherzigkeit gegenüber anderen Menschen. Die Liebe gegenüber anderen Menschen. Und wir können da so in eine Schiene hineinkommen, dass wir das andere komplett aus dem Leben verlieren. Die Bibel sagt, seid wach. Und da geht es weiter in dem Text. Vers 13 heißt das, dass jemand aus der Menge Jesus bittet, als Richter zwischen ihm und seinem Bruder aufzutreten. Denn sein Bruder wollte das Erbe mit ihm nicht teilen. Und dann sagt Jesus, und zweitens, hütet euch vor aller Habgier. Es ist etwas, was uns so schnell festnimmt, wo wir es vielleicht gar nicht merken. Jesus sagt, habt Acht darauf, seid wach, hütet euch von aller Habgier. Die Bibel spricht von der Wachsamkeit. Kapitel 25 im Matthäus-Evangelium. Da ist ein Gleichnis von 10 Jungfrauen. 5 von ihnen hatten kein Öl genommen und 5 hatten Öl. Und als der Bräutigam kam, und das ist ein Bild für die Wiederkunft des Herrn, und das ist auch ein Grund, warum wir wach sein sollen. Als der Bräutigam kam, so waren 5 bereit und 5 nicht. Und dann heißt es am Ende dieses Gleichnisses, darum sagt er, sage ich euch, wachet, ihr wisset nicht, wann der Herr kommt. Seid wachsam, wir wissen es nicht, wann der Herr kommt. Lasst uns nicht verblenden von den Dingen dieser Welt, von dem Teufel, der uns versucht, die Augen zu schließen, dass wir es nicht sehen, was, wie wir leben und ob wir mit dem Herrn leben. Als zweites sagt der Herr Jesus hier, wachet und betet. Es ist so eng miteinander verbunden, denn es ist ein Zeichen, dass wir wach sind, wenn wir beten. Wenn wir in einer Zeit leben, in der wir beten, dass wir unser Leben im Gebet führen. Zu Petrus, in dieser gleichen Situation, wo es so schwierig ist, war, sagte Herr Jesus selber, ich habe für dich gebetet. Es ist etwas so Wertvolles, so Wichtiges, um Versuchungen vorzubeugen, dass wir im Gebet verharren, dass wir nicht nur in einer schwierigen Situation, wenn wir schon hereingeraten sind, sicherlich da auch, nicht nur aber da beten, sondern vorbeugend, dass wir ein Gebetsleben führen. Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus betet selbst in diesen schweren Stunden. Jesus hat die ganze Nacht im Gebet verbracht. Jesus hörte nicht auf mit Beten, denn er ging immer wieder hin und er betete, weil diese Stunde so schwer war. Menschen, die beten, die haben die Kraft Gottes erkannt. Menschen, die ihr Leben im Gebet verbringen, die wissen, wer Gott ist. Dass Gott jemand ist, der bereit ist zu helfen. Der auch fähig ist zu helfen. Der möchte uns helfen. Und das hat er so oft zu seinen Jüngern gesagt, dass er Gebet erhören wird, dass wir beten sollen. Es ist enorm wichtig, dass wir unser Leben im Gebet verbringen. Ich möchte hier dieses Gleichnis bringen von Lukas Kapitel 18, was Jesus hier in diesem Kapitel erwähnt. Lukas Kapitel 18, da heißt es auch, bevor Jesus das Gleichnis erwähnt, er sagt, er will ihnen das Gleichnis erzählen, damit sie alle Zeit beten sollen. Da wird ein Gleichnis dargestellt von einem ungerechten Richter. Es ist eigentlich eine Gegenüberstellung. Jesus erzählt das Gleichnis und stellt das gegenüber mit unserem Leben. Und es geht hier um einen ungerechten Richter und um eine hilflose Witwe. Die Situation wird hier in diesem Gleichnis sehr dramatisch dargestellt. Der Richter ist sehr ungerecht und er hat vor Gott und vor Menschen keinen Respekt, keine Achtung. Er lebt so, wie er es für richtig sieht. Und das tut er. Die Witwe wird hier als sehr arm dargestellt, sehr hilflos und alleingelassen. Und sie hat ein Problem und sie bittet diesen Richter um Hilfe. Sie hört nicht auf mit Bitten, bis der Richter sagt, um diese Frau loszuwerden, werde ich es ihr gewähren. Und er gibt ihr das, was sie bittet. Und dann, als Jesus dieses Gleichnis anwendet, da sagt er, im Gegenteil dazu, ist Gott nicht viel, viel anders als dieser Richter? Gott ist doch ganz anders als so, wie dieser Richter beschrieben wird. Und er sagt, ihr seid nicht Witwen und Waisen. Ich habe euch nicht alleine zurückgelassen. Ihr seid meine Kinder. Er sagt in diesem Gleichnis, meine Auserwählten seid ihr. Und werde ich da nicht viel schneller auf euer Gebet hören, wenn ihr zu mir beten werdet, Tag und Nacht? Und darum sagt er, betet. Bleibt dran am Gebet. Es ist so wichtig, dass wir im Gebet verharren. Ich möchte mich hier auch ganz besonders an die Männer wenden. Es ist eine besondere Verantwortung für die Männer. Das sagt es auch das Wort im Timotheusbrief. So will ich nun, dass die Männer beten an alle Orten. Lasst uns das nicht vernachlässigen. Denn da, wo wenn wir hier einschlafen, wenn wir das Gebet verlernen, wenn wir nicht mehr unser Leben im Gebet führen, da werden wir in Versuchungen fallen und wir werden es nicht merken, wie unser Glaubensleben Schritt für Schritt runtergeht. Lasst uns das nicht verlernen, zu beten, dass wir beten an allen Orten, zu jeder Zeit, so wie Paulus das hier sagt. Betet, damit ihr nicht in Versuchungen fallet. Ich möchte hier auch das Gebet in der Familie erwähnen. Lasst uns das nicht verlernen, Familien zu beten, dass unsere Kinder das mitbekommen, was bedeutet es, zusammen zu beten. Das Gebet ist wichtig. Wir drücken damit aus, dass wir eine enge Verbindung zu Jesus haben, dass wir abhängig von ihm sind. Ich weiß nicht, was mir an diesem Tag alles begegnet. Werde ich das schaffen? Werde ich versagen? Ich weiß das nicht. Aber ich bin so dankbar, dass ich einen Tag in Gottes Hände legen kann, es ihm anvertrauen kann. Ich weiß eins ganz genau, der Herr weiß, was kommt. Der Herr weiß, was bevorsteht. Und er ist allmächtig, er kann helfen. Und deswegen ist es doch so gut, dass wir Beginn des Tages den Tag in Gottes Hände legen können. Es ist und es bleibt ein geistlicher Kampf. Es wird ein geistlicher Kampf bleiben. Und der Teufel wird uns immer wieder versuchen, davon abzuhalten, dass wir ein Gebetsleben führen. Lasst uns dranbleiben, dass wir beten und wach bleiben, dass wir nicht in Versuchung fallen. Wir haben zu Beginn gesagt, wir wollen das lernen. Was können wir tun, damit wir nicht in Versuchung geraten? Jesus spricht davon. Die Bibel sagt, wir werden versucht. Dennoch sagt Jesus, wacht und betet. Vers 41, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Amen.